Ich glaube, wir haben alle in den letzten Tagen und Wochen erlebt und es ist uns bewusst geworden, wie sehr Bedrängnisse zugenommen haben in der letzten Zeit, sei es gesundheitlich, sei es finanziell oder auch durch Angriffe von außen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt besonders die Perspektive bewahren, nämlich das große Gesamtbild nicht aus den Augen verlieren. Für die meisten von uns stehen wir nämlich jetzt ja kurz vor dem diesjährigen Passah und für manche zum ersten Mal. Und andere haben vielleicht im Sinn, sich eines Tages taufen zu lassen. Das Passah ist ja wie die Taufe eine sehr wichtige und bedeutungsvolle Handlung. So bedeutsam, dass der Apostel Paulus die Korinther in 1. Korinther 11 und Vers 26 bis 32 ermahnte darüber. Wir lesen das. 1. Korinther, wir schlagen auf 1. Korinther Kapitel 11 und wir lesen ab Vers 26, wo es heißt über das Passah, 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Vers 27, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Vers 28, es prüfe aber ein Mensch sich selbst, und also esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so geschieht es zu unserer Züchtigung, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Hier wird also davor gewarnt, das Passah auf eine leichtfertige, unbedachte Weise einzunehmen, zu feiern, die Einnahme der Symbole von Brot und Wein also nur als eine Art Ritual zu sehen, dass man einfach einmal im Jahr durchlaufen muss. Vielleicht ist man auch von den Problemen im Alltag abgelenkt und bedrückt. Und so kann es passieren, dass wir dies nicht wirklich ernst nehmen oder nicht etwas zu leichtfertig nehmen. Den Leib des Herrn zu unterscheiden bedeutet also, dass wir uns im Vorfeld in unserer Vorbereitung auf das Passah einer Selbstprüfung unterziehen müssen. Sowohl was es bedeutet, dass Jesus seinen Leib für uns hingegeben hat, als auch wer Jesus ist und warum wir dieses Opfer seines Leibes benötigen. Um uns allen also eine Hilfe für die Passavorbereitung für dieses Jahr zu geben und diese Punkte als Ansatz vielleicht für weitere Vorbereitungen zu nutzen, möchte ich heute einige wichtige und durchaus grundlegende Aspekte ansprechen, die uns helfen können, das Passah würdig zu begehen, beziehungsweise auch eine Studienhilfe an die Hand zu geben für diejenigen, die sich vielleicht in Vorbereitung auf die Taufe in der Zukunft befinden. Diese Predigt soll damit auch helfen, über die eigenen Probleme und Bedrängnisse des Alltags heute hinauszublicken, auf die Hoffnung, die uns durch unsere Berufung ja gegeben ist. Wie wir uns also vor der Taufe viele Gedanken machen sollten und gemacht haben, was sie bedeutet, welche Konsequenzen sie hat und wie wichtig sie ist, ist es auch mit dem Passah. Es funktioniert nicht, weder bei der Taufe noch beim Passah, dass wir unvorbereitet kommen, um uns vor Ort irgendwie inspirieren zu lassen, um die Bedeutung zu begreifen und dann würdig zu feiern. Im Vorfeld muss es eine Selbstprüfung geben, die der Vorbereitung auf die Taufe sehr ähnlich ist. Das Passah ist ja auch eine Bestätigung und ein Bekenntnis zu dieser Verpflichtung, die wir bei der Taufe eingegangen sind. Und so ist diese Predigt auch eine Orientierung für diejenigen, die nicht am Passah teilnehmen werden, aber sich vielleicht eines Tages taufen lassen möchten. Welche Aspekte sollten wir also in unserer Selbstprüfung in der Zeit vor dem Passah beachten und übrigens dann auch das ganze Jahr hindurch behalten und beherzigen? Wir besprechen dazu heute 7 Punkte, die zu einer richtigen Würdigung des Passahs führen können. Erster Punkt: Was ist Sünde? Was ist Sünde? Ein zentraler Aspekt des Passahs ist ja, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Um das zu verstehen, müssen wir zuerst Sünde definieren und erkennen. Die Bibel enthält 3 Definitionen von Sünde, nämlich erstens, was ist Sünde? Die wohl bekannteste Definition, 1. Johannes 3 und Vers 4. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4, wo es heißt, ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz und die Sünde ist ist die Gesetzesübertretung. Oder je nach Übersetzung näher am Griechischen, Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das heißt, so zu leben, als gäbe es gar kein Gesetz. Diese Definition beinhaltet natürlich automatisch, dass man anerkennt, dass es ein Gesetz gibt, das in Kraft ist, durch dessen Übertretung wir sündigen können. Viele Mainstream-Christen vertreten die Idee, dass Jesus das Gesetz ans Kreuz genagelt hat und wir nicht mehr daran gebunden sind. Andererseits wollen sie Jesus als Erlöser annehmen, verkennen damit aber ja, dass sie gar keine Sünde schuldig sein könnten, wenn das Gesetz keine Gültigkeit mehr hat. Und in der Folge bräuchten sie ja gar keinen Erlöser. Dabei sagte Paulus in Römer 7 und Vers 7 klar, schlagen wir alles auf, Römer 7 und Vers 7, Römer Kapitel 7 und Vers 7, wo es heißt, Römer 7 und Vers 7, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne, aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Das Gesetz definiert Sünde erst. Und so ist ein erster Schritt in der Bekehrung zu erkennen und anzuerkennen, dass Gottes Gesetz immer noch gültig ist und dass wir dieses Gesetz gebrochen haben, also gesündigt haben und gemäß diesem Gesetz den Tod verdient haben und einen Erlöser brauchen, um überhaupt eine Chance auf Begnadigung zu haben. Über die Endzeit wird prophezeit in Matthäus 24, Verse 11 bis 13. Matthäus 24 und Vers 11 lese ich. Matthäus 24, Vers 11 bis 13. Hier heißt es über die Endzeit, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und Liebe wird ja auch definiert als das Halten der Gebote. Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also auch wir könnten mit dem Strom schwimmen wollen, wenn wir sehen, wie gut es Gesetzlosen geht in der heutigen Zeit. Diese Gefahr besteht in dieser Zeit der Gesetzlosigkeit. Und deswegen beschreibt Psalm 73 genau das, was man dabei empfinden kann, wenn wir die Gesetzlosigkeit um uns herum sehen. Damit eben, wir sollten dies beachten, damit die Liebe in uns nicht erkaltet, die Liebe zum Gesetz. Psalm 73 lesen wir ab Vers 3. Psalm 73. Und wir lesen ab Vers 3, wir lesen viel aus diesem Psalm, weil er sehr bedeutsam ist in dieser Hinsicht. Psalm 73, Vers 3, hier heißt es, genau in der Beschreibung, wie wir es heute auch erleben könnten, ich beneidete die Übermütigen, als ich den Frieden der Gottlosen sah. Sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohl genährt. Denen geht es gut. Und sie sagen, was merkt Gott? Weiß der Höchste überhaupt etwas? Und siehe, Vers 12, da sind die Gottlosen, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Und im Gegensatz dazu, Vers 13, ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch täglich geschlagen worden und meine Strafe ist alle Morgen da. Sie sind immer sehr bedrängt in dieser Zeit. Vers 16, so sann ich danach, um dies zu verstehen, aber es schien mir vergebliche Mühe zu sein, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende merkte. Nur auf schlüpfrigen Boden setzt es sie und lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie geschah das so plötzlich und entsetzlich? Sie gingen unter und nahmen ein Ende mit Schrecken. Scheinbar geht es den Gottlosen also viel besser und so wird für das Ende prophezeit, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Auch die Liebe zum Gesetz Gottes. Und hier steht das griechische Wort Agape, die Liebe Gottes. Wir haben in der Kurzpredigt letztes Mal gehört, dass Gottes Liebe sich durch das Halten der Gebote und des Gesetzes erweist. Denn darin wird ja definiert, dem Nächsten nichts Böses, sondern vielmehr Gutes zu tun. Wir müssen also darauf Acht haben, dass wir uns nicht von diesem vermeintlichen Wohlergehen der Gottlosen von unserer Nachfolge Christi abbringen lassen. Das ist besonders wichtig in diesen Bedrängnissen, die wir erleben. Dass wir eben trotzdem nach Gottes Gesetz leben. Dann gibt es eine zweite Definition von Sünde in Jakobus 4 und Vers 17. Jakobus 4 und Vers 17. Hier heißt es, Jakobus 4 und Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Ja, man kann sich auch versündigen, indem man etwas nicht tut. Jakobus erwähnt das im Zusammenhang mit Übermut in Vers 16, einer grundsätzlich egoistischen Lebensweise. Gutes zu tun hat viel damit zu tun, für andere selbstlos und ohne Hintergedanken auf Lohn oder Anerkennung zu sorgen. Und wenn wir ein Bedürfnis sehen, ist es wichtig, dass wir aktiv werden, soweit es in unserer Macht steht. Erinnern wir uns, was Jesus eines Tages sagen wird, wenn er zu Gericht setzt und die Schafe von den Böcken trennt. Matthäus 25, Vers 45. Hier heißt es, über dieses endzeitliche Gericht, Matthäus 25, Vers 45, Dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es nicht getan habt, dieser Geringsten, habt ihr es mir auch nicht getan. Wir werden jetzt schon gerichtet und in Epheser 2, Vers 10 erfahren wir auch, dass Gott gute Werke bereitet, dass wir sie tun sollen. Das lesen wir aus Epheser 2 und Vers 10, wo es heißt: Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es kann also durchaus sein, dass Gott uns manchmal mit Situationen konfrontiert, in denen er unsere Selbstlosigkeit und Fürsorge prüft. Und nicht danach zu handeln, kann Sünde sein. Dann gibt es noch eine dritte Definition von Sünde, die steht in Römer 14, Vers 23. Römer 14 und Vers 23, wo es heißt: Wer aber zweifelt und doch isst, der ist verurteilt, weil es nicht aus dem Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und das spricht von unserem Gewissen, dass wir im Sinne von Gottes Lebensweise schärfen sollen und dass uns auch dabei hilft, Gottes Gesetz auch dem Geist nach zu befolgen. Wir müssen entsprechend unserem Glaubensverständnis handeln. Und wenn wir uns in einer zweifelhaften Situation befinden, wobei der Zusammenhang auch beschreibt, dass es auch um das Gewissen der Glaubensgeschwister geht, das berücksichtigt werden muss, wenn wir also in uns zweifeln und vermuten, dass etwas falsch sein könnte und es dann trotzdem tun, dann ist es Sünde. Das bringt uns dann jetzt zum zweiten Punkt in unseren Überlegungen. Was ist nach dem Gesetz die Konsequenz von Sünde? Was ist nach dem Gesetz die Konsequenz von Sünde? Und ja, das ist sehr grundlegend und vielleicht für uns klar, aber wir sollten uns wirklich dessen bewusst sein, weil das gehört zur Passavorbereitung. Aus dieser Vielzahl von möglichen Sünden ist erkennbar, dass wir uns besonders, wenn es auch um geistliche und gedankliche Aspekte unseres Handelns geht, allein aus unserer menschlichen Natur täglich uns versündigen. Und der Sünde Sold ist der Tod, das steht in Römer 6, Vers 23. Wir verdienen also den Tod, den ewigen Tod. Die erste Lüge und Täuschung des Satans war bei der Versuchung von Eva in 1. Mose 3 und Vers 4, dass er suggerierte, sie würden sicher nicht sofort tot umfallen, wenn sie vom Baum der Erkenntnis essen würden. Und das war tatsächlich auch der Fall. Aber Gott ging es nicht um den physischen Tod, der natürlich das Ende allen physischen Lebens ist, auch bei Tieren, die per Definition gar nicht sündigen. Denn was ist die Konsequenz ihrer Entscheidung gewesen für den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Das lesen wir in 1. Mose 3, Verse 22 und 23. 1. Mose 3, Kapitel 3 und Vers 22 und 23. Hier heißt es, 1. Mose 3 und Vers 22: Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, insofern er weiß, was gut und böse ist. Nun soll er nicht auch noch seine Hand ausstrecken und vom Baume des Lebens nehmen und essen und ewiglich leben. Deswegen schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Der Sündesold ist also nicht der natürliche, physische Tod, sondern der abgeschnittene Zugang zum ewigen Leben. Unter dem alten Bund wurde vieles symbolisch typisiert dargestellt. Und so galt dann auch für den Gesetzesbruch natürlich die physische Todesstrafe. Das Blutvergießen der Opfertiere war eine symbolische, beispielhafte Darstellung, dass Sünde den Tod zur Folge hat. Aber auch mit der Vorausschau auf das ein für allemal gültige Opfer und Blutvergießen Jesu. Hebräer 9 beschreibt dies deutlich und erklärt in Hebräer 9 und Vers 22, Hebräer 9 und Vers 22, wo es heißt: Fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. In der Vorbereitung auf die Taufe wie auch auf das Passa müssen wir uns also bewusst machen, dass wir durch unsere Sünden der Vergangenheit bereits den Zugang zum ewigen Leben verloren haben. Selbst wenn wir uns von jetzt ab noch so bemühen würden und es tatsächlich schaffen würden, völlig sündlos zu leben, könnten wir aus eigener Kraft nicht das ewige Leben erreichen. Wir brauchen also einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der qualifiziert und ermächtigt ist, an unserer Stelle die Todesstrafe zu übernehmen und uns damit zu begnadigen. Das ist dann der nächste Punkt, Punkt 3 in unseren Überlegungen für die Passavorbereitung. Punkt 3: Was hat Gott für unsere Erlösung getan? Was hat Jesus für unsere Erlösung getan? Was hat Gott für unsere Erlösung getan und was hat Jesus für unsere Erlösung getan? Dazu gibt es auch einen neuen Artikel, der jetzt neu herausgekommen ist, der auch diese Aspekte etwas näher beschreibt. was Gott und was Jesus für uns getan haben, damit wir erlöst werden können. Das erste Passa in Ägypten ist in dieser Hinsicht sehr symbolträchtig und anschaulich. Gott verhängte eine Todesstrafe für die Erstgeborenen in Ägypten, dem Land, das auch symbolisch für Sünde steht. Und er ließ sein Volk ein makelloses Lamm absondern und schlachten, um mit dessen Blut einen Schutzraum um diejenigen zu bilden, die seinen Anweisungen gehorchten, dass sie nicht sterben mussten. Gleichzeitig aßen sie alle von diesem Lamm, wie auch wir in der heutigen Zeit alle an den Symbolen für den Leib und das Blut Christi, des Lammes Gottes, teilhaben, indem wir diese einnehmen. Johannes der Täufer erklärte unter Gottes Inspiration in Johannes 1 und Vers 29, Johannes 1 und Vers 29, das ist das nächste, was wir aufschlagen, Johannes 1 und Vers 29, Johannes 1 und Vers 29, am folgenden Tage sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt. Unsere Sünden werden gesühnt und wir werden von ihnen reingewaschen, sodass wir von dem Moment an wieder den Zugang zum Baum des Lebens, zum ewigen Leben bekommen können. Das Bewusstwerden dieser Befreiung von Sünden kommt vielleicht dem am nächsten, was manche beschreiben, was sie direkt nach der Taufe empfinden und gespürt haben. Dieses befreiende Gefühl dürfen wir haben, wenn wir uns unter das Blut des Lammes Gottes begeben. Und warum war es möglich, dass das Blut eines Menschen für die Sünden der gesamten Menschheit bezahlen konnte? Das ergibt sich aus der Tatsache, dass Jesus als der Logos derjenige war, der uns als Menschheit geschaffen hat. Das lesen wir im ersten Kapitel des Johannesevangeliums ab Vers 1. Johannes 1 und Vers 1. Wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. An Verse 10 und 11. Es war in der Welt das Wort und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die gesamte Welt, auch die gesamte Menschheit, ist Eigentum des Logos, der es geschaffen hat. Und Gottes Plan bei der Erschaffung der Menschheit sah bereits von Anfang an vor, dass das Wort für unsere Erlösung geopfert werden sollte. Das lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 18 bis 20. 1. Petrus Kapitel 1, und wir lesen Vers 18 bis 20. 1. Petrus 1 und Vers 18. Da ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft seid, worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines unbefleckten und unschuldigen Lammes, der zwar zuvor ersehen war vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart wurde am Ende der Zeiten um euretwillen. Also damit Jesus nicht auf diese, für sich selbst, für seine Sünden die Todesstrafe auf sich ziehen würde, und nur deswegen dann auch gestorben wäre, musste er in allen Dingen nach Gottes Gesetz sündlos leben. Und damit hat er auch gezeigt, dass es mit Gottes Hilfe möglich ist, das Gesetz vollständig einzuhalten. Was haben also Gott der Vater und Jesus Christus für unsere Lösung getan? Sie haben ein großes Opfer für uns gebracht. In Johannes 3 und Vers 16 sehen wir auch ein bisschen dieser Perspektive des Vaters. Johannes 3 und Vers 16, diesen Vers kennen wir relativ gut. Johannes 3 und Vers 16, denn Gott, der Vater, hat die Welt so geliebt, also mit selbstloser, tätiger Agape-Liebe geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und beachten wir auch, wie konsequent sie waren. Sie hätten ja leicht für sich eine Ausnahme definieren können, aber sie gaben ein Vorbild, dass das Gesetz ohne Ausnahme gilt. Und wie beim ersten Passa damals in Ägypten schließt dies mit ein, dass wir uns weiter an Gottes Anweisungen halten und danach handeln, wie die Israeliten damals gehorchten und bis zum Morgen in den Häusern blieben. Wir haben danach, nach der Taufe, keine Lizenz, Gottes Gesetz zu brechen, für uns als Erlöste eine Ausnahme zu definieren und wieder so zu leben wie zuvor, sondern müssen bei jeder Sünde wieder reuevoll vor den Thron der Gnade kommen, das dürfen wir ja auch, und das Blut Christi zur Vergebung unserer Sünden erbitten und annehmen. Das bringt uns zum vierten Punkt für die Überlegung für die Passavorbereitung. Punkt 4. Wie sollten wir in Reaktion auf das Erlösungswerk Gottes handeln? Wie sollten wir in Reaktion auf das Erlösungswerk Gottes handeln? Die heiligen Tage, die sich direkt an das Passa anschließen, zeigen unsere Verantwortung, wenn wir das Gesetz, das die Sünde definiert hat, anerkennen, das Opfer Jesu begreifen und für unsere Erlösung beanspruchen. Wie gesagt, es gibt keinen Freibrief, zukünftig wieder das Gesetz zu brechen, ohne weitere Strafe fürchten zu müssen. Wie Gott für sich selbst keine Ausnahme macht, können wir das auch nicht. Die Tage der ungesäuerten Brote liefern uns eine symbolträchtige und lehrreiche Anweisung in Bezug darauf, die Sünde zu entfernen. Sauerteig ist in diesen Tagen aufgrund seiner Eigenschaften ein Symbol für Sünde. Säuerungsmittel, was früher Hefe war und bereits gesäuerter Teig, heute auch chemische Backtriebmittel, blähen den Teig auf, wie auch Sünde uns aufblähen kann, insbesondere wenn die vermeintliche Konsequenz der Sünde nicht sofort eintritt und man für eine Zeit lang vermeintlich ein vergnügliches Leben führen kann. Wir meinen gemäß unserer menschlichen Natur dann vielleicht recht schnell, dass wir ganz gut ohne Gott leben können. Und der Satan weiß, dass es nur ein bisschen Sünde bedarf, eines kleinen Kompromisses mit der Wahrheit, um uns aufblähen zu lassen und hochmütig gegen Gott zu werden und am Ende uns vielleicht ganz zu korrumpieren, wie ein wenig Sauerteig den ganzen Sauerteig durchsäuern kann. Seine eigene Sünde, die des Satans, begann damals bestimmt auch nicht schlagartig, sondern nachdem er sich immer mehr seiner eigenen Kraft und Schönheit rühmte. Deshalb ermahnte der Apostel Paulus in 1. Korinther 5 und Verse 6 bis 8, was wir lesen, 1. Korinther, Kapitel 5 und Verse 6 bis 8. 1. Korinther, Kapitel 5, wir lesen ab Vers 6, wo er sagte, euer Rühmen ist nicht fein. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ja ungesäuert seid. Wir sind durch die Taufe ungesäuert. Denn auch für uns ist ein Passahlamm geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig festfeiern, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Bosheit und Schlechtigkeit dürfen keinen Platz mehr in unserem Leben haben, nachdem wir das Passahlamm für uns angenommen haben. Auch ein geringer Anteil sündhaften Verhaltens würde über kurz oder lang wieder ganz unser Leben durchdringen. So muss also jegliche Bosheit und Schlechtigkeit, als auch böse Gedanken und schlechte Gefühle, durch Selbstprüfung erkannt und herausgefegt werden. Physischen Handlungen des Entsäuerns unserer Wohnung sind dabei manchmal sehr anschaulich, wenn wir Gesäuertes wirklich suchen müssen, weil es sich auch gut verstecken kann, manchmal an Orten, wo wir es eigentlich gar nicht mehr erwarten. Und Hefesporen können ja sogar in der Luft schweben, und wenn sie auf einen nahrhaften Boden fallen, einen ungesäuerten Teig zum Beispiel, würde der auch wieder gesäuert werden. Daher ist das Entsäuern also ein konstanter Prozess. Manchmal entdecken wir auch während der Tage der ungesäuerten Brote noch irgendwo Sauerteig, der dann natürlich umgehend entfernt werden muss, was durchaus auch eine geistliche Lehre beinhalten kann. Ebenso hört das geistliche Entsäuern, das sofortige Entfernen von Sünde, sobald wir uns dessen bewusst werden, ja nach dem Tag der ungesäuerten Brote nicht auf. Das beschreibt der Begriff der ungesäuerten Brote der Lauterkeit und Wahrheit. Lauterkeit ist ein alter Begriff für Reinheit, und Wahrheit steht für die Nachfolge Jesu, der sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist Johannes 14 und Vers 6. Unsere Nachfolge Jesu muss also konsequent sein. Wir können nicht sehnsüchtig zurückblicken auf unser altes Leben, wenn wir einmal die Hand an den Pflug gelegt haben, wie Jesus es in Lukas 9 und Vers 62 beschreibt. Wir können auch nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, nicht mit einem Bein in der Welt, mit dem anderen Bein in der Kirche stehen. Nun wissen wir natürlich auch, dass uns dies nicht immer gelingt. Der Satan will uns mit allen Mitteln dazu bringen, wie Lots Frau, sehnsüchtig auf unser altes Leben zurückzublicken. Menschen in der Welt für ihren vermeintlichen Reichtum und ihre vermeintliche Ruhe vielleicht zu beneiden. Uns mit kleinen Kompromissen vielleicht eine Auszeit von den Bedrängnissen zu erkaufen oder einfach mal das Leben zu genießen. Das sind die Fallstricke des Satans. Und auch Paulus hat damit gerungen, wie wir in Römer 7 weiter nachlesen können. Gehen wir zurück zu Römer Kapitel 7. Wir lesen ab Vers 4. Römer Kapitel 7 Und wir lesen jetzt ab Vers 4, wo es heißt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib Christi, auf dass ihr einen anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferstanden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Jesus hat uns erkauft mit seinem Blut, sein Leib wurde für uns dem Gesetz nach getötet und wir gehören nun ihm. Er hat uns erkauft. Wir sind frei vom buchstäblichen Schuldspruch des Gesetzes. Deswegen lesen wir Vers 6, Römer 7, Vers 6. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Heißt das nun, dass der Buchstabe des Gesetzes das Problem war? Hat Gott das Gesetz entfernt, damit es keine Definition von Sünde mehr gäbe, um uns so zu befreien? Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Vers 8, da nahm aber die Sünde einen Anlass und bewirkte durch das Verbot in mir allerlei Gelüste. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Also wir sehen, dass die Sünde wächst wie Sauerteig und das gesamte Leben durchdringen kann, wenn es erlaubt wird, dass wir es wachsen lassen. Die menschliche Natur ist durch diese Entscheidung für den Baum der eigenen Erkenntnis von Gut und Böse von Grund auf gegen Gott gehorsam eingestellt. Das beschreibt Paulus im folgenden Kapitel in Römer 8 und Verse 6 bis 8. Römer 8 und Verse 6 bis 8. Die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Friede. Warum? Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft wider Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann es auch nicht. Die aber im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Und so leben unbekehrte Menschen oft ein vermeintlich mehr oder weniger gutes und ruhiges Leben. Und Paulus beschrieb das weiter. Wir gehen zurück zu Römer 7 und Vers 9 jetzt. Römer 7 und Vers 9. Was heißt, ich aber lebte, als ich noch dem ohne Gesetz war. Als aber das Gesetz kam, lebte die Sünde auf. Sie wächst dann wie Sauerteig. Ich aber starb, das ist Römer 6, Vers 23, durch die Sünde. Und das zum Leben gegebene Gesetz erwies sich mir todbringend. Das Gesetz, ja, das ja, wie wir in der Kurzpredigt letztes Mal gehört haben, definiert, wie man seinen Nächsten nichts Böses tut. Wie Paulus auch bestätigte, das zum Leben gegeben ist. Es widerstrebt den egoistischen Erfüllungen unserer Bedürfnisse ohne Rücksicht auf andere. Die fleischliche Natur ist dagegen eingestellt. Und so bringt unsere egoistische menschliche Natur uns dazu, das Gesetz zu brechen. Weiter Vers 11. Denn die Sünde nahm einen Anlass und verführte mich durch das Gebot und tötete mich durch dasselbe. Vers 12. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das ist die grundsätzliche Anerkennung, die wir alle treffen und bereits mit der ersten Frage besprochen haben. Nicht das Gesetz ist das Problem, sondern die Sünde, die aus egoistischen Motiven in uns wirkt und sich wie Sauerteig ausbreiten kann. Weiter Vers 13. Gereichte nun das Gute mir zum Tode? Das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erscheine, hat mir durch das Gute den Tod bewirkt, auf dass die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Und ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es trefflich ist, dass es richtig ist. Vers 17, nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also wir distanzieren uns praktisch von der Sünde in uns, von unserer egoistischen Denkweise. Und deshalb ist die Taufe mit einem symbolischen Begräbnis verbunden für das alte Ich, für das egoistische Ich. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Nicht aufgrund eigener Kraft. Vers 19, denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meiner Vernunft widerstreitet, und mich gefangen nimmt in dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Aber er gibt dann die Antwort in Vers 25, Römer 7, Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene nun ich selbst mit der Vernunft dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. So ist es die Frage, die Überlegung für uns, ob wir in Christus Jesus sind. Nicht mehr für uns leben, sondern für Christus. Wie Paulus, so sind wir alle auch nach unserer Taufe nicht plötzlich perfekt und sündigen nie wieder, das wäre zu schön. Der ständige Überwindungskampf geht weiter, solange wir im Fleisch leben, ebenso wie auch der ständige Bedarf nach Vergebung, danach, dass das Passahlamm weiter dafür sorgt, dass der ewige Tod an uns vorübergeht. Aber wie Paulus beschrieb, ist die fleischliche Gesinnung einfach von sich aus unfähig, nach Gottes Gesetz zu leben. Wir können uns noch so sehr anstrengen aus eigener Kraft. Wir werden trotzdem Sünde begehen, sei es in Form von Gesetzesbruch oder durch Unterlassen einer guten Tat oder durch Glaubensschwäche. Und das führt uns zum fünften Punkt in unserer Passavorbereitung. Punkt 5, der Erkenntnis nämlich, dass wir es alleine menschlich, physisch nicht schaffen. Wir erkennen, dass wir es alleine menschlich, physisch nicht schaffen. Und der auf die Tage der ungesäuerten Brote folgende heilige Tag ist nämlich Pfingsten. Und an diesem Tag feiern wir nach jüdischer Tradition die Verkündigung der 10 Gebote am Berg Sinai und nach dem Neuen Testament die Ausgießung des Heiligen Geistes Gottes. Also auf die Erkenntnis der Sünde, auf die Erkenntnis und Annahme des Opfers Jesu und auf die Erkenntnis, dass wir aktiv am Überwinden arbeiten müssen, folgt dann auch die Erkenntnis, dass wir es letztlich alleine nicht schaffen, dass wir zu schwach dafür sind. Und Gott wusste natürlich von dieser physischen Schwachheit und hat uns deswegen den Helfer und Tröster gegeben, der uns, wie auch bereits Christus, ermöglicht, auch in diesem Leben Gottes Gebote einzuhalten. Wir wissen, dass Jesus Gottes Geist in Übermaß, in Fülle hatte und er konnte Gottes Gesetz einhalten. Er war sündlos. Wir sind nicht vollkommen, aber in dem Maße, wie wir Gottes Geist in uns leben und wirken lassen, können wir auch sündlos leben. Es geht ja auch dabei nicht darum, das Heil aus eigener Kraft zu bewirken oder auch nur zu erhalten, was uns wieder aufblähen und eitel werden lassen könnte. Paulus schrieb darüber im 1. Korintherbrief im 1. Kapitel. Wir lesen das 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 26. 1. Korinther Kapitel 1 und wir lesen ab Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adlige, sondern das Törichte der Welt hat Gott berufen und auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Vers 29, auf das sich vor Gott kein Fleisch rühme. Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also auf die Erkenntnis der eigenen Schwachheit darf die Erkenntnis kommen, dass Gott uns einen Beistand gibt und uns ja mit allem zurüstet, was wir zum Überwinden brauchen. Es gibt also auch keine Entschuldigung, dass wir sagen, wir können nicht überwinden, weil Gott uns diese Hilfe gewährt. Es wird beschrieben in der Waffenrüstung in Epheser Kapitel 6. Da lesen wir Epheser Kapitel 6 und ab Vers 10, wo es so beschrieben wird, Epheser 6 und Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, erstarkt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Es ist nicht unsere Waffenrüstung, es ist die Waffenrüstung Gottes, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber Stand zu halten vermögt. Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir können keinen geistlichen Kampf mit fleischlicher Kraft gewinnen, das ist unmöglich. Wir können aber von Gott die Rüstung und die Waffen erhalten, die für einen Sieg nötig sind. Wir müssen sie nur ergreifen und gebrauchen. Deswegen weiter in Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tagen zu widerstehen vermögt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Ja, wir sind auch dazu berufen, sein Verkündigungswerk zu unterstützen. Vers 16, bei dem allen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Wir kämpfen für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit Gottes, insbesondere in unserem eigenen Leben, haben den Auftrag, die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen und dabei standhaft im Glauben zu sein und das Wort Gottes zu nutzen, um unsere Gedanken zu prüfen und den Sauerteig in uns zu erkennen, wie Hebräer 4 und Vers 12 beschreibt. Hebräer 4 und Vers 12, wo es ja über das Wort Gottes heißt, Hebräer 4 und Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort hilft uns selbst zu prüfen, auch unsere Gedanken und Gesinnungen zu prüfen. Die Selbstprüfung anhand des Wortes Gottes lässt uns dann erkennen, was unsere wahren Gesinnungen sind. Und wenn wir ehrlich mit uns sind und uns nicht verführen lassen, sondern in Lauterkeit und Wahrheit wandeln wollen, darum geht es. Letztlich ist es kein Kampf, den wir alleine führen müssen. Gott gibt uns alles, was wir brauchen und ist auch eine Festung und ein Schutz für uns, auf die wir uns zurückziehen können, wo wir uns immer wieder hinwenden können. Deswegen schließt die Beschreibung der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6 auch damit ab und Vers 18. Epheser 6 und Vers 18, bei allem Gebet und Flehen aber betet jederzeit im Geist und wacht zu diesem Zweck in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das bringt uns zum sechsten Punkt in der Passavorbereitung, nämlich dem Bestreben, dass wir mit Gottes Hilfe überwinden und das eigene Leben verändern lassen. Überwinden wir mit Gottes Hilfe und lassen wir das eigene Leben verändern. Die Taufe und die dann jährlich folgende Bekräftigung beim Passa erinnert uns an unser Versprechen, nichts weniger als unser komplettes Leben hinzugeben, Gott zu übergeben und unsere eigene menschliche, fleischliche Natur und Gesinnung völlig aufzugeben, im Wasserbad zu begraben und uns ganz dem Blut Christi unterzuordnen, der uns unser Leben mit seinem Blut erkauft hat. Galater 2, Verse 19 bis 20, 19 bis 20 drückt es deutlich aus. Galater 2 und Vers 19. Hier heißt es, Galater 2 und Vers 19. Nun bin ich aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Christus ist für uns den Tod gestorben, den wir nach dem Gesetz verdient hätten. Wir haben sein Opfer angenommen, aber nicht, um danach wieder so zu leben wie zuvor, können dann nicht das wieder aufbauen wollen, was wir gerade niedergerissen haben. Oder wie ein Hund das Erbrochene wieder auffressen oder wie die Sau sich wieder im Dreck zu wälzen. Wenn wir Christi Opfertod annehmen, dann, wie es heißt, hier in Vers 19, um Gott zu leben. Unser altes Ich ist dann mit Christus gekreuzigt. Vers 20, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt nach dem Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, wie es richtig heißt, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist die tiefgreifende Erkenntnis, die eine würdige Passafeier beinhalten muss. Christus hat sich für mich geopfert, für mich persönlich, hat einen qualvollen Tod auf sich genommen, um mir das ewige Leben zu ermöglichen, weil er mich geliebt hat. Aber nicht, um auf ewig der fleischlichen Gesinnung nachleben zu wollen, sondern, wie es hieß, um Gott zu leben. Um Christus in mir leben und wirken zu lassen. Aus der Einsicht, dass seine Lebensweise, das Halten der Gebote beinhaltet, dass das das Beste ist. Dass das die einzige Lebensweise ist, die zu einem dauerhaften, friedlichen Leben, Zusammenleben geeignet ist. Dass also sein Gesetz, seine Gebote und seine Liebe ausgedrückt wird. Der Apostel Johannes erkannte in 1. Johannes 4 und Vers 19, 1. Johannes 4 und Vers 19, wir lieben mit Agape-Liebe, weil er uns zuerst geliebt hat, mit selbstloser Agape-Liebe. Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er denn Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. So bereitet uns Gott durch sein Wirken von Anfang bis zum Ende auf ein friedliches, liebevolles Zusammenleben für die Ewigkeit vor. Aber das setzt voraus, dass wir unser gelerntes, egoistisches Leben vollständig überwinden und austauschen gegen ein Leben nach Gottes Maßstäben. Paulus wünschte und betete das in Bezug auf die Gemeinde in Epheser 3 und Vers 14. Lesen wir Epheser Kapitel 3 und ab Vers 14. Epheser 3 und Vers 14. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nach welchem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, an Kraft zuzunehmen durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet mit allen Heiligen zu begreifen vermögt, welches die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe sei, und die Liebe Christi erkennt, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllte werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Unser Ziel ist es, Gottes Lebensweise vollständig zu leben, Christus komplett in uns wirken zu lassen. Vers 20, dem aber, der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Diese Gnade und Herrlichkeit des Plans Gottes, den er uns offenbart und in uns begonnen hat und auch vollenden wird, bringt uns zum letzten Gedanken in der Passavorbereitung. Punkt 7, dass wir zutiefst dankbar sein können für den gesamten Heilsplan für uns und für alle Menschen und dass wir dann beginnen zu handeln. Wir sollten also zutiefst dankbar sein für den gesamten Heilsplan, der für uns gilt und für alle Menschen und dass wir dann beginnen, danach zu handeln. In 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 9 lesen wir, 2. Petrus 3 und Vers 9, der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, also für eine Verzögerung, sondern er ist langmütig gegen uns und da nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gott weiß, wann wir welchen Raum brauchen, um zur Buße zu gelangen. Deswegen beruft er Menschen zu seiner Zeit. Gott hat einen Heilsplan für alle Menschen. Er weiß genau, wann wer bereit ist, den Schritt zur Reue und zur Umkehr zu tun. Er ist überaus geduldig und liebevoll und weise darin. Und wenn er uns heute berufen hat, dann weil er weiß, dass wir bereit sind, mit seiner Hilfe diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Trotz aller Bedrängnisse und Verfolgung, die wir vielleicht erleiden müssen. Wir müssen also uns nicht sorgen, ob wir es schaffen würden oder ob wir es würdig sind, am Passa teilzunehmen. Denn eins ist bereits klar geworden aus dem, was wir besprochen haben. Wir, mit unserer fleischlichen Gesinnung, die zum Teil bestehen bleibt, solange wir im Fleisch leben, wir werden niemals aus eigener Kraft würdig sein. Weder für das Passa noch für das ewige Leben. Aber auf der anderen Seite haben wir mit dem Prozess begonnen, unser Leben völlig hinzugeben und Christus in uns leben zu lassen. Und dadurch können wir als Ergebnis unserer Selbstprüfung dann sagen, du Christus bist würdig. Mein Leben gehört dir, du hast es erkauft und dadurch werde ich würdig. Und so können wir zuversichtlich im Vertrauen auf Gott zu dem Schluss kommen, wie wir in 1. Korinther 11 und Vers 28 gelesen haben. Es prüfe aber ein Mensch sich selbst und also esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Christus in uns macht uns würdig, indem wir uns ihm unterordnen und ihn sein Leben in uns wirken lassen. Mit dieser Zuversicht und inneren Stärke beginnen wir dann auch den praktischen Teil der Vorbereitung auf das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote. Wir können jetzt schon anfangen, Sauerteig zu identifizieren und einige Zeit vor dem Passa bereits weniger bis keine gesäuerten Produkte mehr kaufen. Die geistliche Parallele nämlich dazu ist klar. Wir beginnen ja auch schon vor der Taufe durch die Erkenntnis, die Gott uns gibt, Sünde zu identifizieren und zu vermeiden. Wir sagen uns ja auch nicht, nachdem wir eine Sünde erkannt haben, dass wir noch diese behalten dürfen und erst einen Tag vor der Taufe damit aufhören müssen. Sobald wir Sünde erkannt haben, müssen wir sie beseitigen. Da wir uns dieses Jahr vor dem Passah bis einschließlich dem ersten Tag ungesäuerten Brot der Jahr versammeln, müssen unsere Wohnungen also schon vor unserer Abreise zum Passah entsäuert sein. Unsere Leben sollten bis dahin auch schon einer intensiven Selbstprüfung unterzogen worden sein. Jetzt haben wir die Gelegenheit noch dafür. Wir sollten nun nach diesen Überlegungen in der Vorbereitung auf das Passah also umso entschlossener sein, das Passah und die kommenden Tage der ungesäuerten Brote zu feiern. Trotz der Fallstricke, die der Satan uns in den Weg legt, trotz der Bedrängnisse, die wir erleben. Gott hat uns zu diesem Weg berufen und es war nicht unser eigener Verdienst. Und so lesen wir Johannes 6 und Vers 65 bis 69. Johannes Kapitel 6 und wir lesen ab Vers 65. Johannes Kapitel 6 und Vers 65. Johannes 6, Vers 65 und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Uns wurde es vom Vater gegeben. Vers 66, aus diesem Anlass traten viele seine Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Viele finden, dass der Weg zu schwer ist, weil sie versuchen, ihn aus eigener Kraft zu gehen und nicht darauf vertrauen, dass Gott das Werk vollenden wird und kann, das er in uns begonnen hat. Vers 67, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr mich nicht auch weggehen? Da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Gottes Weg ist letztlich alternativlos. Wenn wir uns für Gottes Weg entschieden haben oder entscheiden werden, sind aber zwei Dinge wichtig. Erstens, Gott ist nicht Plan B, wenn unsere Pläne und Bestrebungen versagen. So wie viele Gläubige oder Glaubende den Glauben als Notnagel sehen und nur in Gefahren beten. Gott ist nicht Plan B. Aber zweitens, wir können auch keinen Plan B im Hinterkopf haben, für den Fall, dass Gott nicht so funktioniert, wie wir uns vielleicht vorstellen oder wünschen oder erwarten, dass Gott handeln sollte. Nach dem Motto, Gott rette mich, sonst gehe ich ohne dich weiter. Das geht auch nicht. Vers 69, Johannes 6, Vers 69, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Das ist das Grundbekenntnis in der Taufe und bei einer würdigen Feier des Passahs und der Anfang der inneren Umkehr und Erneuerung, zu erkennen und daran vertrauensvoll zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, unser Erlöser, unser lebendiger Hohepriester, der für uns Fürsprache hält, zu Rechten Gottes und unser kommender König. So nähern wir uns nun dem Passah, indem wir Gott eindringlich suchen, uns selbst sorgfältig prüfen und wissen, dass unser Hohepriester denen ihren Lohn gibt, die nach ihm nachdrücklich mit Verlangen suchen, die sich auch durch Bedrängnisse nicht entmutigen lassen. 2. Korinther 13, Vers 5 bekräftigt, 2. Korinther Kapitel 13 und Vers 5, hier heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, oder kennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es müsste denn sein, dass ihr nicht echt wärt. Der Zweck dieser eindringlichen Selbstprüfung ist, dass wir unseren Teil dazu beitragen, Gottes heiliges Volk zu werden. Dass wir uns selbst richten und beurteilen und jeglichen Sauerteig von Sünde ablegen, den offenen wie den verborgenen. Und dann sind wir bereit, das Passah würdig zu essen und zu trinken, weil wir dabei den Leib Jesu Christi, alles, was er für uns getan hat, in uns tut und mit uns tun wird, anerkennen und wertschätzen. Dankbar über alle Maßen für, wie es heißt, die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Unser Passah und das Lamm Gottes.